So, herzlich willkommen jetzt zum zweiten Vortrag im Kubernetes von Patrick über Hacking. Und ich übergebe gleich das Wort.
Jo, danke. Genau, wir gehen heute so ein bisschen hacken in Kubernetes Cluster. Vorher gehen wir mal so ein bisschen ein paar Basics nochmal in Kubernetes durch, weil ich nicht weiß, ob jeder weiß, wie ein Kubernetes funktioniert, so im Groben. Weil dann gehen wir die verschiedenen Angriffsszenarien mal durch. Erkläre, was da so der Unterschied ist zur On-Prem-Welt. Also beim Kubernetes verändert sich ein bisschen was als Hacker. Wenn was ist, einfach reinbrüllen. Genau. Ich bin Patrick, bin der CISO von Mondu. War vorher bei der SVA, habe da das Pentesting-Team aufgebaut, das Incident Response-Team. Haben sozusagen Hard- und Software gehackt, war auch unterwegs für Forensiken, Lösegeldverhandlungen, Bitcoins beschafft oder Moneros oder was auch immer. Das ganze Zeug transferiert, um dann in die Krypto zu bekommen. Und jetzt sozusagen bei Mondu. Mal kurz darauf eingegangen, was ist eigentlich so gerade der Status von Security? Das heißt, wir sehen immer wieder irgendwelche Hacks, Microsoft gehackt, Morgan Stanley gehackt, Equifax gehackt, der letzte Prominente ist Uber oder jetzt auch Continental. Die ganzen Firmen, die haben ja eigentlich, sind ja nicht klein und die sind ja auch relativ, haben viel Geld. Das ist jetzt kein Kleinunternehmen, die sich zum Beispiel keine Security-Abteilung leisten können. Trotzdem werden die gehackt. Das heißt ja, irgendwas müssen wir hier falsch machen. Dann vielleicht noch, wie sehen Leute Hacker? Die sehen die als solche Genies wie in Wargames oder wie in Hackers oder Mr. Robot. Das ist alles Bullshit. Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, diese ganzen Ransomware-Gangs, die da draußen sind, oder diese Hacker, die funktionieren wie ein Unternehmen. Das heißt, es gibt einen Geschäftsführer, der das ganze Ding unter sich hat. Dann gibt es eine Engineering-Abteilung, die Angriffe entwickeln und auch die sogenannten Playbooks. Und da hast du die sogenannten Operator. Die Operator spulen im Endeffekt das ganze Playbook runter. Wenn wir vielleicht heute noch Zeit haben, kann ich euch so ein Playbook mal zeigen. Ich habe das von der Conti-Gruppe zum Beispiel. Das war in Russisch, haben wir durch einen DeepL gejagt, weil Russisch nicht so mein Ding. Deswegen können wir uns das mal angucken und da seht ihr wirklich, wie die Unternehmen kompromittieren. Das heißt, die haben auch Sales-Quotas zu erfüllen. Die haben Customer Support 24/7. Besser als die Deutsche Telekom. Okay, ist keine Herausforderung, ich weiß. Aber du hast einen 24/7 Chat-Support, da kannst du reinschreiben, hey, hier wurde gehackt, wie sieht's aus? Dann machst du dann die Verhandlungen und so weiter. Können wir uns dann auch mal, wenn wir vielleicht noch Zeit haben, mal kurz reinzoomen. Die haben Affinity-Programs und die haben auch Bug-Bounty-Programs, weil die Ransomware-Gruppen kaufen sozusagen Ransomware as a Service ein, irgendwo anders. Das heißt, sie haben so einen Baukasten, wo sie im Backend haben, die ganzen Angriffstools, das benutzen die einfach, um dann entsprechend die Firmen zu attackieren. Gucken wir mal so ein bisschen an, warum passiert das Ganze. Also es war mal so eine Umfrage von 1100 IT-Security-Experten. 80% von denen sind Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Und 60% von den 80 haben Lösegeld bezahlt. Das heißt, das, was wir in den Medien sehen, ist wirklich so viel von so viel. Also damit ist nicht zu spaßen und ich will jetzt keine Angst machen, aber für mich als CISO ist auch bloß die Frage, wann ich erwischt werde. Es ist nicht ob, sondern wann. Und dann ist die Frage, wie krass wird's? Bin ich verschlüsselt und das Unternehmen ist down oder kriege ich es irgendwie so isoliert, dass der nur irgendwo Zugriff ein bisschen hat, dass ich Zeit habe, um ihn wieder aus dem Netz rauszuschmeißen? Gucken wir uns mal so ein bisschen ein Hacker-Procedure an. Also es gibt mehr oder weniger zwei Eintrittswege in ein Unternehmen. Das ist einmal der Client, kennen wir schon, über Phishing-Mails, E-Mails, gekabelte Seiten, was auch immer. Da haben die sozusagen sich auf diesem Client platziert. Der andere Weg ist, jedes Unternehmen, wirklich jedes, bietet Dienste im Internet an. Sei es ein VPN, eine Webseite, Internetpräsenz, SAP-Gateway oder was auch immer für Services für andere Kunden zum Beispiel erbracht werden. Das heißt, diese Dienste, zum Beispiel bei Uber war es so, es wurde also die Ransomware-Gang oder diese Hacker haben eine Datenbank gekauft, wo ein Uber-Mitarbeiter drin stand, ein System-Engineer. Die haben jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung, war schon mal super. Das heißt aber, die hatten jetzt den Username und das Passwort. Jetzt haben die eine Fake-Seite gebaut, um auch den zweiten Faktor zu phishen. Weil die meisten haben, ich nenne es immer diese Tamagotchis, also diese sechs Zahlen, die kannst du phishen. Zum Beispiel deswegen ist es besser, YubiKeys zu nehmen mit FIDO2-Protokoll. FIDO2 kannst du zurzeit nicht phishen, also ist nichts bekannt. Was die Zukunft bringt, weiß keiner, weil 100%ige Sicherheit gibt es auch nicht. Das heißt, durch Leaks mit Phishing kannst du da auch in diese Server eindringen oder durch Schwachstellen. Zum Beispiel, was du immer wieder siehst, ist, irgendein Webserver hat eine Schwachstelle oder eine Fortinet oder eine Firewall hat eine Schwachstelle, eine Remote Code Execution, und darüber kommst du dann rein und verbreitest dich dann im Netz. Weil dann geht nämlich die zweite Phase los. Wir nennen das Lateral Movement, das heißt, sich im Netz so zu bewegen, dass du mit Privilege Escalation die höchsten Rechte im Unternehmen bekommst. Das heißt, in einer Windows-Domain ist das zum Beispiel der Domain-Admin. Wenn wir von Linux sprechen, reden wir meistens von Root-Accounts irgendwo. Während die das machen, hinterlassen die überall so Backdoors. Also die nutzen auch ganz normale Backdoors wie in TeamViewer. Also wie ganz normale Remote-Access-Tools, die jeder Admin tagtäglich benutzt. Die kannst du auch in so einem Stealth-Modus laufen lassen, dass du kein Eigen bekommst und nichts siehst. Und somit platzieren die das, und das entdeckt meistens auch kein Antivirenprogramm, weil das ist eine legitime Software. Die nehmen die einfach vom Hersteller, laden die runter, deployen die, boom, fertig. Also da ist nichts komisch dran gemacht oder so. Und die sind sogar signiert vom Hersteller, also schön unterschrieben mit Zertifikaten, ist alles schicki. Dann kommen wir zur dritten Stage. Das ist, als erstes klauen die Daten. Also das heißt, das kann dauern von einem Monat bis 6 Monate, auch ein Jahr. Die ziehen alle Daten ab. Also die haben jetzt überall Zugriff. Das heißt, die gucken nach Patenten, Finanzdaten, Kundendaten und ziehen die alle ab. Ich hatte Unternehmen, da haben die 12 Terabyte rausgezogen. 12 Terabyte musst du erstmal rausziehen. Das ziehen die auch so raus, dass du im Grundrauschen untergehst, also über den Tag hinweg. Also das heißt, die tunen das so, dass sie nicht die volle Internetkapazität nutzen. Weil wenn das passieren würde, würde jeder Admin sofort, meine Internetleitung, würde das mitbekommen, oder meine Firewall ist am Ende oder wie auch immer. Also die tunen das so, dass du im normalen Rauschen untergehst. Deswegen dauert das so lange. Ja, und wenn sie das haben, dann machen sie Verschlüsseln der Daten. Das heißt, du wirst eigentlich auf zwei Arten erpresst. Einmal mit der Veröffentlichung deiner privaten Daten und dass du keine Daten mehr hast. Also den Dekryptor sozusagen. Das heißt, warum war ich so erfolgreich als Pentester und auch was ich in den Forensiken gesehen habe, kannst du eigentlich auf 2 bis 3 Hauptgründe reduzieren. Das ist einmal fehlendes Patching. Also Systeme sind nicht ordentlich up-to-date. Die Vorrednerin hat gerade gesagt, sie hat das gesehen, Vulnerabilities im Container mit 120 Stück, ne? Oder mehr. Das habe ich auch gesehen. Also das heißt, da fehlt irgendwie das Patchen, ne? Das nächste ist keine Härtung. Wenn ihr per Default im Windows-System, im Linux-System irgendwie installiert, ist das per se nicht gehärtet. Also eine sichere Konfiguration. Das musst du erst machen. Also, okay, mittlerweile ist, glaube ich, Standard. Bei SSH sollte noch eine Public Key, also Private Public Key funktionieren und so weiter. Das war aber früher nicht. Da funktioniert das mit Passwort. Wir wissen, wie Passwörter aussehen. Ich habe Pentests gemacht. Sommer 2020, Ausrufezeichen. Ihr wisst, wie das heute heißt? Ja, also, weil es entspricht den Passwortrichtlinien. Groß-Kleinschreibung, Zahl, Ausrufezeichen. Und wir Nutzer sind nun mal faul, und na, nicht faul, aber wir Menschen nehmen Bildungsalgorithmen für unsere Passwörter. Und nicht jeder nimmt einen Passwortmanager, so wie einige von euch vielleicht, die da 30 Zeichen reinballern oder 50 oder keine Ahnung. Einige Portale unterstützen das zum Beispiel gar nicht, dass du da 50 Zeichen lange Passwörter, wo ich mich frage, okay, toll, wir leben im Jahr, was? 1900? Genau. Das heißt, und das dritte ist Netzwerksegmentierung. Was ich oft gesehen habe, ist, Unternehmen, ich nenne das, haben ein Kuschel-LAN. Jeder darf mit jedem alles tun und kommunizieren. Da ist nicht mal getrennt Client-Infrastruktur von Server-Infrastruktur, also so die ganzen Basics, das ist alles nicht gemacht. Das sind sozusagen die 2, 3 Hauptgründe, die ich immer wieder gesehen habe, die zu einer Kompromittierung führten. Das hat jetzt auch Microsoft mal entdeckt langsam, komischerweise. Die haben so einen Cyber-Signals-Report letztes Jahr rausgebracht und sagen, 80% aller Attacken sind auf nicht aktuelle Software zurückzuführen und Misskonfiguration. Genau, gucken wir uns mal ein bisschen Kubernetes an. Also Kubernetes, wir haben so einen Kube-API-Server, das ist sozusagen die Control-Plane für das Kubernetes. Das heißt, diese API wird zum User exposed und hat die ganzen Backend-Services, also steuert, wo wird welcher Pod hin und so weiter, also triggert dann die Unterservices an. Da haben wir unseren Kube-Scheduler, das ist im Endeffekt, der entscheidet, also der überwacht die meine ganzen Nodes und schedult ebenfalls die Pods, die deployed werden. Dann haben wir unser etcd, das ist unser Key-Value-Store, also die Main-Datenbank von Kubernetes, da steht halt drin, wo ist was deployed, wer gehört wohin. Dann haben wir unseren Kube-Controller, der ist dafür zuständig, ich sag mal, die Replications und die Endpoints zu managen und meine Node-Controller. Das habe ich nicht überall, ein Cloud-Controller-Manager. Also wenn ich On-Prem im Vanilla-Kubernetes deploye, habe ich den meistens nicht. Außer ich baue das da selber dazu, weil ich an irgendeine Cloud andocken will. Also das hast du, wenn du ein AWS-Kubernetes, also wir hacken heute in EKS, also in AWS, in Kubernetes. Ja, jo, EKS, korrekt. AKS und dann gibt es noch GKE. Das sind so GKEs von Cloud, von der Google Cloud, die Kubernetes, sage ich mal, Installation, Deployment. Da hast du ein AKS, das ist von Azure und für AWS. Das hast du auch, IBM hat auch einen und so weiter. Jeder baut da so ein bisschen sein eigenes Zeug. Warum? Weil die ihren eigenen Cloud-Controller haben, der dann die Kommunikation mit der Cloud macht. Zum Beispiel, ich brauche neue Nodes, dass dann automatisch die neuen Nodes in der Cloud mit hochgezogen werden. Dann haben wir unser Kubelet, der läuft auf jeder Kubernetes-Node. Der stellt im Endeffekt die Kommunikation mit dem Kube-API-Server her, kommuniziert mit dem und sagt, okay, der Pod und bringt ihn zum Laufen auf meinem Node sozusagen, bereitet dafür alles vor. Da haben wir unseren Kube-Proxy noch. Der ist sozusagen für die ganze Netzwerkkommunikation von so einem Pod und von den Containern zuständig. Und natürlich unsere Container-Runtime. Mal so ein bisschen Kubernetes-Naming. Das heißt, es gibt Pods. Pods enthält ein oder mehrere Container. Die teilen sich dieselbe PID, dasselbe Net, das IPS im Namespace und sind meistens auch in derselben Z-Groups. Da haben wir Kubernetes Namespaces. Das ist im Endeffekt wie eine logische Segmentierung von einem Kubernetes Cluster zu verstehen. Ist aber nicht zu also darf nicht verwechselt werden mit den Kernel Namespaces. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Da haben wir so sowas wie Replica-Sets. Also Replicate, also den Pod zu replicaten. Dann haben wir Deployments. Gucken uns mal so ein paar Deployments an. Dann Stateful Set und Daemon Sets. Daemon Sets werden meistens vom Kubernetes selbst benutzt, also für die eigenen Kubernetes-Dienste. Gucken wir uns mal kurz an, wie so eine Container-Runtime-Interface aussieht. Im Endeffekt haben wir unseren Kube-API-Server, der sagt dem Kubelet, der auf dem Node läuft, hey, ich will hier einen neuen Pod deployen. Und dann der CIO, der Cryo-Daemon, kommuniziert sozusagen mit dem Kubelet und der entsprechenden Container, also Daemon darunter, um das Image aus der Registry zu pullen, alles vorzubereiten, also sozusagen das Filesystem vorzubereiten und alles und dann das Ding zu deployen, den Container sozusagen zum Leben zu erwecken. Genau, gucken wir uns mal so ein paar Attacks an. Also erstmal haben wir an sich Container-Attacks. Ich gehe gleich auf Kubernetes-Attacks noch ein. Also ja, klar, wir haben CVEs im Container. Also da läuft ein Apache, der von 1900 ist. Der wird natürlich so eine Latte an Vulnerabilities haben, die easy auszunutzen sind. Dafür wirst du wahrscheinlich auf GitLab, GitHub irgendwelche Exploit-Codes finden, die du einfach runterlädst und Feuer. Dann, was ich oft sehe, ist, dass die Container zu viele Rechte besitzen. Wann war das? Keine Ahnung. Also früher hat man zum Beispiel Privileged Containers gestartet, um auf die GPUs zuzugreifen, weil du wolltest deine AI-Algorithmen auf die CUDA-Engine von den Invitas drauflassen oder sowas. Dazu gibt es heute Interfaces. Sind einigen nicht bekannt. Deployen trotzdem Privileged Container und solche Dinge. Oder mounten direkt das Filesystem vom darunterliegenden Node. Alles gesehen in der Produktion, so habe ich auch, also heute, ich präsentiere euch auch was, so habe ich mal eine Börse gehackt mit dem Kubernetes Cluster, das ist wirklich real life gewesen. Ja, und wenn du dann fragst, warum? Ja, wir wollten ja, dass es funktioniert. Alles klar, danke. Was du aber den Admins nicht vorhalten darfst, weil die haben so viel zu tun, also so ein Kubernetes zu betreiben und das alles aufrechtzuerhalten, ist ein Hammer Arbeit. Und das ist eigentlich eine Kreatur, die du erschaffen hast, die ihr eigenständiges Leben hat. Weil manchmal macht der Kubernetes-Cluster Zeug, wo du da sitzt und denkst, cooles Ding, wusste ich gar nicht. Ja, das ist Hölle komplex, so viele kleine Services laufen da zusammen. Und jetzt sollen die DevOps-Leute oder die Admins noch Security mitmachen. Das heißt, sie sollen sich mit Attacken auskennen und jetzt dagegen noch was machen. Also, ich bin auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also, lasst mich kein Kubernetes betreiben. Das funktioniert nämlich nicht, weil ich bin Security. Ich mache dir den so dicht, dass nichts mehr geht. Deswegen, da musst du immer eine gewisse Balance auch finden. Genau. Access zum Docker-Socket oder zu irgendeiner Kubernetes-API. Dann Kernel-Vulnerabilities. Ja klar, so ein Container shared den Kernel mit dem darunterliegenden Host. Das heißt, hast du da eine Vulnerability, ja, war's das eigentlich für dich. Okay, wie kannst du das Ganze noch so ein bisschen beheben, Kernel-Bugs mäßig? Es gibt SecCom. Damit kannst du einige Capabilities droppen, dass überhaupt der Container gar nicht die ansteuern kann oder halt mit eBPF dann dementsprechend das zu monitoren oder ebenfalls so ein paar Rechte. Da gibt es noch eine geile Seite. Da sind noch so ein paar mehr Dinge aufgelistet und ein bisschen genauer, als was ich jetzt hier erklärt habe. Weil ich will eigentlich zum Kubernetes kommen. Genau, was ist so jetzt erstmal Unterschied zu vorher? Na, im Endeffekt geht im Container eine Shell auf. Okay, das ist wie On-Prem, ne? Aber das Verhalten ändert sich halt ein bisschen und wie du dich bewegst. Warum? Weil im Normalfall sollte so ein Container ja nicht mehrere Wochen oder Monate leben. Stimmt nicht ganz, habt das auch schon gesehen. Wurde im Kubernetes deployed, läuft 5 Monate. Sehr gut. Also soll es eigentlich nicht laufen. Das heißt, als Angreifer, wenn du jetzt so eine Shell in so einem Container hast, musst du sofort irgendwie anders darunterliegende Persistency hinkriegen. Entweder indem du dir eigene Pods deployst oder indem du den darunterliegenden Node kompromittierst oder irgendwie an die Zertifikate kommst von der kubectl, also vom Kubernetes Cluster. Weil, ja, vielleicht deployen die wirklich jeden Tag neu, dann geht zwar eine Shell auf, aber nächsten Tag ist sie halt nicht mehr da. Also das ist sozusagen der Unterschied zum früheren Infrastruktur zu Kubernetes. Genau, dann haben wir unsere schönen Service-Tokens. Per Default werden die ja in den Pod gemountet, das ist im Endeffekt so ein JWT-Token, ne? Um sich gegenüber der Kubernetes-API zu authentifizieren und abzufragen, neue Pods zu kreieren oder wer bin ich, wohin muss ich, vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge, Zugriffe zu manipulieren oder es gibt viele Dinge, die man nicht tun sollte, aber die in der Freiheit doch so getan werden. Zum Beispiel habe ich einmal gesehen, dass ein JWT-Token Cluster-Admin-Rechten gegeben wurde. Okay, das ist der Super-GAU. Also, ja, wenn du dann wieder fragst, warum? Ja, wir haben mal früher was getestet. Okay, und habt ihr es nicht wieder weggenommen oder was? Nee, haben wir vergessen. Ja, okay, ich bin auch vergesslich, ne? Wenn du mich morgen fragst, was war gestern, weiß ich vielleicht auch nicht mehr. Vor allen Dingen nach einer Party. Ist das immer noch der Default? Diese scheiße Kaum-Tokens. Tja, da müssen wir mal Kubernetes fragen. Da gebe ich dir recht. Kannst du aber konfigurieren, dass die nicht mehr gemountet werden. Ja, genau. Und jetzt kommst
willst
du wieder.
Willst du vielleicht erstmal, wenn du
so, ja,
länger diskutieren wollt?
Entschuldige. Nee. Genau. Also, warum sind die immer noch defaultmäßig drin? Ja, okay, ist so. Jetzt kommt es wieder drauf an, du bist Admin und bist froh, dass die Scheiße läuft. So, da denkst du nicht an sowas. Das heißt, du musst irgendwie, dass dein Admins aus Security-Sicht sichtbar machen, hey, da ist was, überleg nochmal, ob du wirklich einen Service-Account brauchst, der da gemountet ist. Ist nochmal so. Genau, da haben wir unser schönes Airbag-Modell. Ist echt cool, kann aber auch die Hölle sein. Weil du kannst halt schön verschachteln und irgendwo ist dann doch ein Stern drin, eine Wildcard oder irgendwas. Das heißt, als Angreifer suchst du halt nach irgendwelchen Wildcards, wer hat Create, List oder irgendwas Rechte. Und wenn du halt dir diesen ich sage immer diesen Airbag-Baum, wenn ich versuche es irgendwie mal grafisch aufzuzeichnen, machst du ganz, ganz schnell irgendwelche Fehler, indem du irgendeine Service-Rule oder eine andere Rule mit irgendwas anderem kombinierst und dann hast du eigentlich schon den großen Clusterfuck ab. Dann Privilege Pots hatte ich schon kurz angesprochen. Das ist halt, ja, du hast alle Rechte auf dem Node. Das zeige ich euch heute auch noch mal ganz kurz in einem Angriff. Wenn du Privilege Container hast und du hast den Container, hast du den darunter liegenden Kubernetes Node. Und damit hast du den gesamten Cluster. Damit ist sozusagen der gesamte Cluster kompromittiert und alle Workloads, die auf dem Cluster laufen, fucked. Du kommst an alles ran, du kommst an alle Credentials ran, selbst wenn du jetzt in HashiCorp, erst schön mit HashiCorp World, ja? Warum, ja genau, also ich wiederhole nochmal, warum, wenn du einen Node hast, warum hast du den gesamten Cluster? Die Cluster kommunizieren natürlich miteinander und dieser Kube-API-Server, der läuft im Endeffekt auch bloß auf einer Node. Außer du hast es separiert, bloß per Default ist es nicht separiert, der läuft auf verschiedenen Nodes. Und wenn du gerade den richtigen Node getroffen hast, hast du den Kube-API-Server. Du kannst auch so enforcen oder triggern, dass der Kube-API-Server den Node wechselt, wo er gerade läuft. Also damit, weil du hast ja dann auch die Credentials, wir zeichnen das jetzt mal krasser, du hast überall schön Zertifikatsauthentifizierung, richtig geil ausgerollt mit TLS, allem Scheiß, ne? Ja, wo liegen denn Zertifikate? Die liegen auf dem Node drauf für die Kommunikation. Das heißt, du hast die Zertifikate, du kannst dich authentifizieren gegenüber den anderen APIs. Und damit hast du eigentlich den gesamten Cluster. Also ja, ist alles schön verschlüsselt, aber ja, auf Not, irgendwo müssen die Credentials liegen. Am Ende. Genau, ich wollte noch kurz ausführen, auch wenn du ein HashiCorp World schön implementiert hast und hast gesagt, der Pod bekommt Credentials aus dem HashiCorp World, wenn ich den Cluster habe, kann ich mich als den Container ausgeben und bekomme auch die Credentials daraus und habe dann Access zur Datenbank. Also nur weil du ein HashiCorp World hast, darfst du dich nicht in Sicherheit wiegen. Weil du musst immer davon ausgehen, oder du solltest dieses Threat-Modeling durchgehen, Container kompromittiert, Host kompromittiert. Was passiert dann? Weil nur so fängst du an, deine Zwiebelschein, deine Security-Schichten aufzubauen. Genau, also Privileged Pods nochmal, haben dieselbe, also kannst auf die Host-IPCs, Host-PIDs, Host-Volumes alles zugreifen. Also somit hast du halt eigentlich die Kubernetes-Cluster. Das heißt, wie sieht so eine typische Angriffssequenz aus? Also du bist jetzt im Container drin. Du hast meistens den Default Service Token. Das heißt, du kannst jetzt schön dir kubectl runterladen, hast ja die Credentials alle da, hast ja dein Token und kannst jetzt abfragen, hey, gib mir mal bitte alle Pods, gib mir mal die Container. Also das nennen wir Enumeration oder Discovery Phase. Das heißt, sammle erstmal Informationen über, was läuft hier überhaupt. Dann gib mir die Network Policies. Weil vielleicht habe ich ja schön separiert, es gibt eine Applikation 1, die hat Namespace 1, Applikation 2, die hat Namespace 2. Es gibt aber vielleicht eine Network Policy, die sagt any allow. Auch schon gesehen. Also dann macht auch Namespace nicht mehr ganz so viel Sinn, aber es gibt's. Dann natürlich die ganzen Rollen sich holen. Diese Untersuchung zu machen, wo hast du Wildcards, wer kann Pods kreieren, wer kann irgendwo was herladen, wer hat vielleicht Zugriff auf einen Secret Store. Also das heißt, sich die ganzen Cluster-Admin-Roles und die anderen Roles holen und da durchgehen. Das kann manchmal echt die Hölle sein, weil ich hatte mal einen Kubernetes-Cluster, der war echt riesig. Da liefen 800 Namespaces, das war ein echtes Monster. Und die hatten auch einen Haufen Rules. Ich habe 2 Wochen verbracht, nur dieses Airbag-Rule-Modell durchzugehen mit einem Kollegen. Ey, das war wirklich die Hölle, das Ding. Die hatten so viele Fuck-Ups da drin, unglaublich. Ja, weil das Ding war zu groß, du konntest es nicht mehr managen. Natürlich haben die alles soweit, was du so gelesen hast, nach Best Practice, machen eigenen Namespace pro Applikation, lass da GitLab automatisiert deployen und so weiter, aber wir haben trotzdem manuell eingegriffen. Und dadurch fängst du an, irgendwelchen Bullshit da drinnen zu bauen. Ach so, genau. Persistent Volumes. Wo sind Persistent Volumes? Um Daten dann zu klauen. Wie sind die Config Maps? Wildcards hatte ich gesagt. Genau, wo sind Privileged Containers? Also das sind alles so die kubectl-Befehle. Die hast du dann in deinem Standardrepertoire, hast den Default-Account und machst dann einfach bloß noch Copy-Paste und gib mir mal die ganzen Daten raus. Und wenn du Glück hast, ist der Kube-API-Server sogar im Internet erreichbar. Ja, weil du hast jetzt schön in der Cloud deployed, ne? Jetzt willst du ja von überall hin dein Kubernetes anquatschen. Und du hast ja zertifikatsbasierte Authentifizierung, ist alles TLS. Was denkt der geneigte User? Ah, Exposing im Internet. Und wenn du zum Beispiel per Default mit Terraform dir so ein Kubernetes-Cluster in AWS oder irgendwas hochziehst, ist der im Internet. Wenn du einfach nur das Terraform-Modul nimmst, um ein EKS hochzufahren, ist der per Default im Internet. Das heißt, du musst da auch wieder Security-Gehirnschmalz reinbringen. Und dann nimmst du einfach den JWT-Token und machst das halt schön von zu Hause aus oder auf den Bahamas, keine Ahnung, wo du halt wohnst, und knallst dir die Befehle dadurch. Dann natürlich irgendwelche System-Capability, also Sys-Admin-Capabilities, um erweiterte Rechte irgendwo herzubekommen. Da gibt es RedCube-CTL, das sind diese ganzen, also es gibt noch viel, viel mehr und da sind die alle schön gesammelt. Die brauchst du eigentlich bloß noch Copy-Paste machen. Das ist so, ja, nicht alles dreimal machen. Genau, dann noch so ein paar Open-Source-Tools, Query, da gehe ich heute so ein bisschen drauf ein. Da gibt es noch sowas, Kube-Query, Cloud-Query, RedCube, Kube-Audit, Regex. Das sind alles so Open-Source-Tools, um Kubernetes-Cluster einerseits Daten zu bekommen und andererseits natürlich auch zu untersuchen. Also, okay, Pod Security Policy ist jetzt deprecated, ist jetzt ersetzt worden. Aber so, das sind so die Tools, die du eigentlich nimmst, um deine Infrastruktur zu collecten und darauf irgendwelche Security Policies zu bauen. Genau, kurz, was hast du mit Seeing Query hinbekommen? Und zwar, wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt unseren EKS in AWS deployed. Das heißt, du musst eigentlich die Security von deiner Cloud machen. Da geht's schon los, haben alle Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ist der Kube-API-Server nur auf eine IP gebunden oder irgend sowas? Also, dass du den nur aus deinem Firmennetz erreichen kannst und nicht von der Welt oder solche Dinge. Dann brauchst du Kube-Query, um den Kubernetes-Cluster abzufragen und da alle Daten zu sammeln. Und dann brauchst du noch OS-Query, weil du willst ja jetzt auch wissen, was ist in den Containern und was passiert in den Betriebssystemen darum. Das heißt, du brauchst jetzt schon mal drei Tools, um deinen Infrastrukturstack abzufragen. Weil dir nützt es nichts, war auch ein funny Ding. Kunde hatte einen super geilen Kubernetes-Cluster, habe ich nicht geknackt gekriegt. Weißt du, was ich geknackt habe? Den Cloud-Account. Hatten keine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung, kannst du einfach bootforcen. Und wie war das Passwort? So ähnlich wie Sommer 2020, Ausrufezeichen. Ja, weil da gibt es Passwortlisten, die lagen einfach dagegen. Und dann mal trinkst du Kaffee, isst einen Kuchen, was weiß ich nicht. Oder irgendwas anderes. Und das heißt, du musst diese verschiedenen Infrastrukturschichten komplett analysieren und sicher machen. Nicht nur, weil du den Kubernetes jetzt hart gemacht hast, bist du sicher. Ist nicht. Und das heißt, Seeing Query bekomme ich es hin, alle Schichten meiner Infrastruktur abzufragen und die Daten in den Data Lake zu packen. Um dann zum Beispiel anhand von den Daten, die ich habe, Abfragen zu stellen. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Kubernetes-Cluster, es laufen, sagen wir mal, 1000 Container da drin mit 100 Pods, keine Ahnung. Wie kriegt ihr raus, wo Java läuft da drin? Jo? Richtig. Also genau, der höchste Memory-Verbrauch. Aber eigentlich ist das ein nicht so guter Indikator, aber ja, ist recht. Aber du bräuchtest eigentlich die Daten von allen Containern, die laufen und die Paketlisten, damit du anhand der Daten Queries stellen kannst und abfragen kannst, hey, zeig mir mal bitte den Containernamen an oder die Container-Names oder Namespaces noch dazu und so weiter, wo Java läuft. Deswegen sammelst du Daten von deiner Umgebung ein, um später Security-Fragen darauf zu stellen oder auch Ops-Fragen. Genau, dann kommen wir zu SeenSpec. SeenSpec läuft on top of SeenQuery, also nimmt denselben Technologie-Stack alles. Wie hast du früher oder heute, machst du das immer noch, Security-Fragen gestellt oder Compliance-Regeln implementiert in dein Kubernetes-Cluster oder in deine Infrastruktur. Entweder hast du Inspect genommen, das war aber früher oder ist mehr so für Betriebssysteme, VMs, sowas geeignet oder On-Prem-Infrastrukturen. Für was Moderneres nimmst du OPA Rego. Das ist so eine SQL-mäßige Sprache, um deine Dinge abzufragen und da Tests zu machen. Das kannst du halt mit C-Inspect machen. Kommen wir ein bisschen zum Hacking. Also, ich habe deployed in AWS ein Kubernetes-Cluster, ist ein Single-Node. Darauf läuft in dem Pod eine Dem-Vulnerable Web Application. Das ist so eine, das nehmen Pentester gerne, um so ein bisschen zu trainieren. Also die hat Schwachstellen. Wir Menschen machen Fehler oder sind fehlerbehaftet. Deswegen wird unser Code, den wir schreiben, niemals fehlerfrei sein, weil es geht per se nicht. So, das heißt, du gehst als Security immer in dieses Verhalten rein, okay, ich habe Schwachstellen und ich habe Probleme in meiner Infrastruktur. Und ich habe jetzt einfach mal die Dem-Vulnerable App, das könnte auch jedes andere sein, das könnte eine GitLab-Applikation sein oder was auch immer. Auch GitLab hat Vulnerabilities. Genau, das heißt, dieser grüne Kasten, das ist meine Dem-Vulnerable Web Application, der Container. Im Endeffekt läuft da drin ein Apache, ein bisschen PHP-Krimskrams. Das große hellblaue hier ist die Kubernetes Node. Und dann habe ich noch meine Kali-Maschine, das ist so Pentester-Kali-Maschine halt. Darauf laufen zwei Listener und ein Webserver. Ein Webserver, warum? Wir liefern dort Angriffscode aus, also irgendwelche Binaries, Reverse Shells nennen wir das. Und dann laufen noch zwei Listener, und zwar diese Binary-Code werden wir einmal im Container ausführen über eine Schwachstelle, die dann eine Verbindung aus dem Container zu mir aufbaut. Das heißt, ich habe einen Port geöffnet, 4242, und listene nach der Container-Shell. Dann machen wir eine Privilege-Escalation im Container und werden aus dem Container über einen Docker, also Container-Escape, ausbrechen auf die darunterliegende Node. Und die wird dann auch eine Binary ausführen, wieder eine Verbindung zu mir. Wir werden das jetzt ganz in aller Ruhe durchgehen. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Wir Security-Leute lieben es kompliziert. So, okay. Das ist einmal der Listener. Ist das groß genug? Ja, warte. Ein bisschen.
Sollen Sie nach vorne rücken?
Genau. Achso, ich kann nur Schriftgröße 1.
Ja. Hier vorne sind noch Plätze.
Ist das okay für euch da hinten? Ja? Okay, cool. Also. Das ist mein Webserver, der im Endeffekt diese zwei Binaries ausliefern wird. Das ist der eine Listener, also ist im Endeffekt ein 4242 Port macht er auf und horcht für die Incoming Connection von dem Container. Und das ist der Listener für den Host. Jetzt müssen wir das mal wieder ein bisschen rüberschieben. Ich brauche noch meine Applikation. Das ist die Applikation. Und zwar hat die eine, wir nennen das sogenannte Remote Code Execution. Das heißt, du machst ein Semikolon und gibst jetzt ls ein und kriegst jetzt aufgelistet das Filesystem. Habe schon mehrere Applikationen hochgenommen. Man findet auch heute noch SQL Injections, obwohl es eigentlich Frameworks dafür gibt. Aber einige Entwickler denken, sie können besser programmieren, als es die SQL Frameworks für Java oder Python oder was weiß ich nicht gibt. Das heißt, rein theoretisch, wenn du, das nenne ich auch so ein bisschen Härtung von Applikationen, eigentlich müsstest du Input Validation machen und dazu gibt es Frameworks, die du einfach nur einbindest und sagst, hey, das Zeug, was vom Client kommt, jage ich einmal durch die Funktion durch, das wird schön escaped und alles gemacht und damit bin ich sicher. Und eigentlich brauchst du auch keine SQL-Statements mehr bauen, weil dafür gibt es auch Frameworks, die das für dich abnehmen und auch checken, dass du nicht irgendwelche SQL-Scheiße konkatenieren kannst von außen und so weiter. Das heißt, rein theoretisch, wenn du gut programmierst und deine Programmierer als Security auch so ein bisschen enablest und sagst, hey, nehmt mal die Frameworks, guckt euch das an, dann kannst du eigentlich ein paar Schwachstellenklassen ausschließen. Aber gut, soll ja Spaß machen, die heutige Welt. Genau. Ich kopiere jetzt hier so ein paar Kommandos, weil ihr wollt mir nicht zugucken beim Vertippen. Das heißt, das Kommando führen wir aus, den Curl-Befehl. Also ist das groß genug? Ja. Das heißt, lade von meinem Webserver die Met-Container runter und speichere sie in Temp-Met. Das ballern wir jetzt hier einfach rein. Da seht ihr, dass der Container jetzt zu meinem Webserver gegangen ist und hat sich die Binary runtergeladen. Die machen wir jetzt noch ausführbar. Also auf dem System ausführbar. Wem sage ich das? Das sind alle Linux-Leute. Entschuldigung. Diese Anmaßung. Und die führen wir jetzt aus. Und das heißt, warte, ich mache es ein bisschen größer. So. Das heißt, wir haben jetzt eine, wir nennen das ein, als die Pentester nennen das eine Metapreter-Reverse-Shell. Das heißt, der Container hat sich zu mir verbunden, zur Kali. Und jetzt kann ich zum Beispiel mir GetUID mache. Da seht ihr, ich bin www.data. Das heißt, ein unprivilegierter Account. Um ein Container-Escape zu machen, benötige ich Root-Rechte in dem Container. Ja, das machen wir einfach. Wir kopieren uns einen Curl-Befehl. Achso, du brauchst eine Shell. Also hier nochmal, ich habe jetzt so live deine Shell drauf, als wäre es wie per SSH drauf. Ist ein bisschen minimalistisch. Du bekommst halt nicht so schöne Bash-Zeug und so. Ne? Also hier LS, ja, sieht alles ein bisschen rudimentär aus, aber passt. Genau. Achso, halt, ich wollte noch in Temp rein. So, jetzt laden wir uns aus einem S3-Bucket, weil das ist die PornKit-Schwachstelle. Das ist im Kernel eine kleine Schwachstelle. Damit kannst du root werden im Container. Das war ein C-Code, den habe ich vorkompiliert für x86, habe den in den S3-Bucket geladen und den lade ich mir jetzt einfach runter. Da seht ihr auch so ein bisschen, Netzwerksegmentierung ist ein Problem, weil viele, die einen Kubernetes-Cluster deployen, denken nicht an Outgoing-Connections. Die denken zwar immer an Ingoing, also blocken alles schön, dass nur HTTPS geht oder SSH, keine Ahnung, aber keiner denkt an die Verbindung zurück. Also, dass du zum Beispiel nicht alles runterladen kannst oder dich nicht überall hin verbinden kannst. So, die haben wir jetzt runtergeladen, die machen wir ebenfalls ausführbar. Führen das Ding aus und holen uns jetzt eine Shell noch dazu. Und damit haben wir eine Root-Shell. Wir sind UID 0. Das heißt, im Container habe ich eine ungepatchte Schwachstelle gerade ausgenutzt, um root zu werden. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir ja den Kubernetes-Cluster besitzen. Das heißt, ich kopiere jetzt mal die ganzen Kommandos. Ich erzähle euch gleich, was die alle machen. Ja? Das war jetzt eine die funktioniert im Userland. Also vom Host aus gesehen ist das im Userland und im Container ausgenutzt. Sorry, das war nicht ganz deutlich. Das ist keine richtige Kernel-Schwachstelle. Sie funktioniert im Userland. Genau, so. Das Kommando mountet die darunterliegenden Sie, also ich bin im Container. Ich mounte die Z-Groups und die Z-Groups sind vom Host unten. Dann aktiviere ich den Notify on Release Manager in den Z-Groups. Bei dem brauche ich nachher, den muss ich kurz triggern, damit er was lädt für mich. Das ist der Befehl, und zwar jeder Container lebt ja im File-System unter var, lib, docker zum Beispiel. Und da hast du dann irgend so einen random String und da lebt der Container mit seinem File-System. Über den Befehl bekommst du den raus und wir legen noch eine Datei an CMD, die befüllen wir gleich noch. Das legen wir uns im Release-Agent ab, weil wenn wir nachher die C-Groups triggern, holt aus dem Release-Agent einen Pfad raus, in dem Pfad liegt unsere Bash-Scription, was wir jetzt, also ein bisschen, ja, Brust und ja, egal. So, das CMD befüllen wir erstmal mit einem schönen Shebang, ne? Hier haben wir ebenfalls wieder einen Curl-Befehl drin, der sagt, hey, geh bitte zu meinem Webserver, lad dort die Met-Host-Binary runter und speichere sie unter Temp. Das passiert alles auf dem Host selber. Ne? Die machen wir ausführbar, lassen die laufen. Unser Skript, was wir gerade angelegt haben, müssen wir auch ausführbar machen. Und dann durch das Kommando triggere ich die Z-Groups. Das heißt, der geht in den Release-Agent rein, da haben wir ja gerade unser File gespeichert, also den Pfad zu unserem File. Der lädt das und arbeitet es jetzt ab. Und das macht der Host aber, also der darunterliegende Kubernetes-Host, das macht nicht der Container. Um das kurz zu validieren, hier ist der Host, der Kubernetes-Host gekommen, hat sich die Binary runtergeladen und hat sie ausgeführt. Ich glaube, niemals irgendein Security-Typen. Das heißt, wir sind root und das ist unser Hostname. Jetzt lass uns fix kubectl get nodes 231231. Also das heißt, wir besitzen jetzt den darunterliegenden Host. Wir können jetzt hier auch Docker PS machen, da listen wir alle Container auf. Also die Hose ist jetzt unten. Erstmal Fragen soweit zu diesem Hack, weil er war ein bisschen, muss ein bisschen viel miteinander kombinieren, um das ganze Ding auszunutzen. Ja?
Welche Privilegien hat der Container jetzt gebraucht, damit er
ausbrechen? Jo, zeige ich dir gleich, welche Privilegien er brauchte, weil das will ich euch jetzt zeigen, wie man mit Open Source Tools eine sogenannte Policy as Code bauen kann, weil diese Policy gebe ich meinen Engineers oder meinen Entwicklern und sage, hey, das ist der Security Standard, nach dem entwickelst du, damit sowas nicht passiert. Und damit transferiere ich auch das Wissen, weil wir als Security, wir reden immer von Zero Days, CVEs. Die Admins sagen manchmal, what the fuck redest du da? Ich kenn vielleicht einen Patch, eine Advisory, aber was ist ein Zero Day? Oder solche Dinge. Also da sieht man schon, ich als Security habe eine andere Sprache als meine Engineers. Und man will eigentlich dasselbe erreichen, man will sicher werden, man redet aber ständig aneinander vorbei. Deswegen Policy as Code. War noch eine Frage da hinten? Ja?
Vorne.
Ah, hier vorne, ja.
Also für mich ist das Ganze ziemlich strange. Nur eine Frage, wenn ich das ganze Drama verhindern wollte, heißt es, ich hätte mein Kubernetes so konfigurieren müssen, dass die Container nicht nach außen sprechen können? Dann hätte ich alles vermieden? Oder ist das nicht das Problem?
Nicht immer. Also ja, eine Möglichkeit. Wie habe ich mal einen Kunden hochgenommen, weil der war in Azure und hat IP-Adressbereiche von Azure zugelassen. Das war eine Vermutung. Was habe ich gemacht? Mir eine VM in Azure besorgt. Ja, also ja und nein. Also man muss mehrere Dinge, ich zeige euch gleich. Eigentlich hättest du dein Kubernetes-Cluster, ich sag mal, richtig geil im Griff mit keine Misskonfiguration, Security-Härtung und Patching, dann könntest du sogar ein wenig diese Netzwerkregeln vernachlässigen. Ich will nicht sagen, dass du es komplett machst, aber zweiter Schritt. Jo?
Was würde passieren, wenn der Container nicht mit Docker lief, sondern mit Hotmail oder irgendwas im User-Space, dann würde der maximal auf den User ankommen?
Also warte, Frage wiederholen. Wenn du einen anderen Container-Daemon benutzen würdest und nicht Docker, zum Beispiel Podman oder irgendwas anderes, vielleicht fällt dir was Neues ein, könntest du es verhindern dadurch? Nein, meiner Ansicht nach nicht. Weil, ja, es wird da einiges im Userland mehr laufen, aber du hast immer noch ein Problem. Alle scheren sich denselben Kernel. Da wird es wahrscheinlich ein anderer Angriffs... Also, weil... Du würdest es schwerer machen, ja. Also zur Zeit, wenn du Podman nehmen würdest, würdest du wahrscheinlich das Ganze schwieriger machen, keine Frage. Aber irgendeiner kommt immer um die Ecke, der was Neues hat. Weil das ein Katz-und-Maus-Spiel ist zwischen Security und den Angreifern. Ist immer so. Und was ein Mensch erschaffen kann, kann ein Mensch auch kaputt machen. Jo? Appliance? Ja.
Ist Engineer bei dir jetzt zeitgleich der, der den Cluster aufsetzt, oder sind die Leute, die die ganzen Hotspots
dafür bedeuten? Okay, warte mal, wie höre ich die Frage jetzt erstmal, weil das war so viel.
Was sind für dich die Engineers? Könnte man kurz fassen?
Ist das auch IT-Operations oder diejenigen, die deployen?
Also, jede Firma definiert sich das erstmal für sich selbst. Meine Engineers bei Mondo sind die Entwickler plus die, die den Kubernetes-Cluster deployen. Policy as Code. Weil denen gebe ich das in die CI/CD-Pipeline. Weil wenn ich eine Policy baue, also ich zeige euch, kannst du das kurz... Ja, warte mal 10 Minuten.
Ich glaube, er zeigt es gleich.
Warte, ich muss euch ein bisschen Gas geben.
Ja, ja. Ne? In 3.
Ja, so. Also, wir gucken uns mal kurz an ein Manifest. Und zwar, das ist ein Manifest. Das gibt es im Kubernetes-Cluster, der das dann, das ist sozusagen wie die Anleitung, was zu deployen ist, wenn man es mal platt ausdrückt. Das heißt, hier ist mein Container, welchen Port exposed, und hier haben wir das Problem. Privilege Container. So, ich baue jetzt eine, oder habe ich gebaut, eine Policy, die ich schon in die CI/CD reingebe. Und zwar können wir jetzt mit CInspec, Mathe, Scan, K8S, Assets, DVWA. Ich sollte die Kommandos kopieren, ihr müsst mir, das guckt ihr mir nur beim Vertippen zu. Das heißt, ich habe eine Policy gebaut, da steht jetzt hier irgendwo Privilege Container. Wo ist er? Da. Das heißt, F ist scheiße, A ist gut. Das heißt, ich habe eine Policy geschrieben, die ich meinen Engineers gebe, also meinen DevOps, Engineers, Admins, IT-Operators, wie du es auch nennen möchtest, und gebe das dann in die Pipeline, weil CInspec kann ich, oder CInquery oder irgendwelche anderen Tools, lasse ich in der Pipeline und sage, das ist mein Security-Standard. Ihr dürft mir keine Kubernetes-Manifeste in die Produktion bringen, die nicht nach diesem Standard agieren. Erstens bekomme ich jetzt das Problem endlich, weil, okay, du hast auch altbackene Security-Leute, entschuldigt, wenn ich jemanden angreife, die sagen, mich interessiert Testing nicht. Mich interessiert keine CI/CD-Pipeline. Mich interessiert nur die Produktion. Für mich ist das zu spät. Weil ich will das eigentlich da vorne haben, weil das kann ich auch, das habt ihr gerade gesehen, lokal auf meinem Laptop laufen lassen, das kann ich ja als die CI/CD-Pipeline und dieselbe Policy kann ich nehmen, um permanent mein Cluster zu überwachen. Weil es kann ja trotzdem mal sein, dass einer per Hand rumfummelt. Was eigentlich bei uns vorgegeben ist, das ist nicht zu tun. Wir wissen aber alle, wie manchmal das Leben spielt. Und somit lasse ich das komplett laufen und kann permanent überwachen, was in meiner Runtime auch funktioniert oder was da los ist. Das heißt, wenn wir das jetzt mal ein bisschen, ich könnte auch eine Shell gegen dieses Kubernetes-Manifest aufbauen, dann fragt mich CInspec, hey, willst du gegen das Manifest oder gegen das Deployment? Wir machen gegen das Manifest mal. Und liste mir alle Deployments, die da drin sind und gib mir die ganzen Inhalte aus dem Deployment wieder. Und das heißt, ich kann interaktiv sogar mit dem Ganzen umgehen. Dann machen wir das Gleiche mal. Okay, warte, wir machen noch das, damit die Geschichte rund wird, weil wir haben ja eine Schwachstelle ausgenutzt im Container, um root zu werden. Achso, warte mal, habe ich das lokal? Docker, oh, ich sollte nicht tippen. Ja, da ist es. Das heißt, was macht jetzt CInspec? Das zieht sich das Image, aber offline startet den Container nicht und inspiziert das Ding offline, ob ich da irgendwelche Schwachstellen drin habe. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich habe, ihr seht, das Ding ist 900 MB groß, also ich habe nicht unbedingt die Container Best Practices befolgt, um Container zu bauen, weil das Ding ist einfach zu riesig. Ich habe es halt einfach schnell zusammengedengelt, sorry.
Was hast du da drin?
Bitte?
Komplett selbst geschrieben oder benutzt du irgendein Trivi oder irgendwas?
Das ist komplett selbst geschrieben, Open Source. Und das heißt, wir haben benutzt Polkit, da, diese Schwachstelle. Und wir sagen mir halt, ey, pass auf, das Paket ist in der Version vulnerable, hat eine 7,8, also 10 ist also das sind CVSS-Scores, 10 ist Kacke, 0 ist ja kein Risiko sozusagen. Und sagt mir, hey, pass auf, du musst das auch noch das Paket XY installieren, damit diese Vulnerability weg ist, also diese Schwachstelle. So, das Ganze können wir jetzt auch noch machen. Okay, wir können Kubernetes-Cluster scannen damit, das lasse ich mal nebenbei laufen. Aber wir verbinden uns mal direkt zu Kubernetes-Cluster. Das heißt, wir nehmen, er nutzt dieselbe API, wie es kubectl macht. Jetzt fragt er mich wieder, hey, wo willst du dich gegen verbinden, gegen das Deployment, gegen irgendeinen Pod? Wir machen mal den Kubernetes-Cluster und sage, gib mir mal alle Pods. Und da seht ihr auch, was für Pods laufen. Jetzt kann ich mir die, zum Beispiel alle Daten von meinem Kubernetes holen, was da gerade läuft. Containers, an die Container. Ah, oh. Ich sollte. Ich kopiere das Kommando, okay? Moment. Das ist manchmal, wenn du hier vorne stehst, so ein bisschen fippelig bist. Wo habe ich das? Da. Das ist zum Beispiel ein Test, der jetzt zeigt, ich will, dass kein Container in meinem Kubernetes-Cluster privileged läuft, also privileged gleich true ist, und das ist der Test dazu. Das heißt, dieser Test, den habe ich in meiner Policy, das ist eine YAML-Policy, reingeschrieben. Du guckst, wenn ich zu...
Wenn du langsam...
Du
kannst ja auch nett verweisen, dass du vielleicht die für alle, die es interessiert, vielleicht ein bisschen die Live-Präsentation noch an deinem Stand oder wenn du an den Stand gehst irgendwie.
Ja, wir können das danach weiterführen.
Genau.
Wenn ihr Bock
habt. Ein bisschen die Live-Präsentation jetzt hier machen würden.
Ja. Danke dir.
Wäre so als Vorschlag, damit der Nächste auch noch die Zeit hat vorzubereiten. Richtig. Und.
Geht noch eine halbe Stunde?
Haben wir schon, einen langen Furt? Achso, anders als mal. Entschuldigung. Dann Asche auf mein Haupt. Nee, du mach weiter. Das ist super.
Ich krieg ja nur Stress.
Ja.
Genau. Diesen Test kann ich halt in meinem YAML schreiben und den kann ich in der CI/CD-Pipeline nehmen, lokal und in der Runtime. Also ich habe dieselbe Policy. Und wer ein bisschen Englisch kann, ich kann nur Ostdeutsch, der sieht auch, was ich will. Card-S-Pods, Container, None, keiner von denen soll irgendwie Security Context Privilege gleich true haben. Also, weil, habt ihr das mal in OPE versucht zu schreiben? Also, ich würde mir die Kugel geben. Weil das ist SQL-Gelumpe. Ja, Straf, ja. Knast, nein. Genau. So, das heißt, wir haben einmal den Container untersucht, wir können den Kubernetes, den Kubernetes-Cluster. Den haben wir hier gescannt. Das ist ein Default AWS Kubernetes Cluster. Ich habe nichts dran gemacht. Ich habe einfach das Terraform-Modul genommen und einfach hochgezogen. Scheiß Security, wa? Das ist ein Typ hier, sagt was über Security und der Cluster sieht aus wie Scheiße. Ich wollte euch mal zeigen, was ihr Default hochzieht, ist nicht sicher. Ihr müsst Härtung betreiben. Das sind Patche und Härten sind die Grunddinge für Security. Alles andere ist nice. Also nicht falsch verstehen, ich stehe auch für sowas wie SentinelOne, Palo Alto Cortex, also diese NG-Virenscanner und alles sind geil. Ich stehe auch für sowas wie Splunk, Siem, Curator, keine Ahnung. Das sind aber alles nur Pflaster auf die Infrastruktur. Wir haben so oft irgendwelche Tools, Security-Tools gebypassed, weil die uns nicht erkannt haben, das ist auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir bypassen die, ein halbes Jahr später haben die neue Detection Rules oder was Neues dazu gebaut. Okay, müssen wir wieder unsere Angriffstools schärfen. Und so ging das immer hin und her. Aber wenn du dann mal guckst, warum hat das funktioniert, ist wieder nicht gepatcht und nicht gehärtet. Deswegen haben wir die Schwachstelle erstmal ausgenutzt. Genau. Wir haben jetzt Container, wie der Container konfiguriert ist, den Kubernetes-Cluster, was mit der VM darunter, weil im Endeffekt ist das eine fucking VM, die in AWS läuft und Kubernetes installiert ist. Die können wir natürlich auch scannen. Jetzt über den SSM, also diese Maschine hat keinen SSH-Port Richtung Internet. Ich gehe über die AWS-API, die einen Socket öffnet, auf die Maschine per SSH runter. Das ist ein AWS-Feature. Sowas kann auch in Azure und GCP gemacht werden, aber das sitzt, ja, warum habe ich AWS genommen? Keine Ahnung. Weil es am einfachsten geht. Azure zu automatisieren ist die Hölle.
Aber mehr Lücken
drin. In Azure?
Bestimmt.
Weiß ich nicht, aber ja, macht Spaß dort. Genau, wir können auch eine Shell hin aufbauen. Ich lasse mal den Scan hier einfach laufen nebenbei. Das heißt, ich baue jetzt eine C-Inspect-Shell direkt auf dem System und kann mir live irgendwelche Daten holen. Na komm schon. Sorry. Da. Gib mir zum Beispiel alle Packages. Na komm. Da. Und dann kann ich sagen, wir nehmen gleich SSH. Jo. Und jetzt kann ich sagen, Version soll gleich, keine Ahnung sein. Machen wir mal das da. Was habe ich jetzt? Ah. Danke. Und schon habe ich meinen Test gebaut. Und das habe ich jetzt einfach live gemacht. Also auf der Maschine. Und diese Maschine habe ich heute früh hochgezogen, als ich im Zug saß. Mit dem Terraform. Ja, im Zug gibt es kein Internet, musste alles mit dem Telefon machen. Tolle neue Welt. Genau, habe ich heute hochgezogen. Guck mal, was die für Schwachstellen hat. Ich habe an der Maschine wirklich nichts gemacht. Ich habe ein Terraform-Template. Ach so, übrigens, das könnt ihr euch auch runterholen. Also von der Luna Electric. Das sind so meine Spiele-Company. Hochgezogen per Terraform. Nichts anderes gemacht. Und guck mal, was da für Schwachstellen sind.
Kurze Frage vielleicht für die anderen. Verweist du dann noch die Informationen, wo du was findest? Lieferst du dir noch das dann sozusagen zum Vortrag, die weiterführenden Informationen zu finden sind? Gut. Also dann für euch alle, ihr werdet es dann auf der Webseite...
Nein, ihr müsst es mitschreiben.
Ja, nee, ihr müsst es mitschreiben und weiter nach vorne kommen.
Richtig, ja. Nachher wird ein Test gemacht.
Aber die Schrift ist so klein.
Dann hier Open Class holen. Nein, Entschuldige. So, das heißt, was fehlt uns jetzt noch eigentlich von meiner gesamten Infrastruktur? Wir haben gesehen, die WM ist auch kacke. Ich habe da Schwachstellen. Was mit dem AWS-Account? Zudem bauen wir auch mal eine Shell auf. Also nebenbei lasse ich den mal scannen. Und hier haben wir schon eine Shell, AWS, IKS.clusters. Gib mir mal alle Clusters, die in meinem AWS laufen. Jetzt gib mir mal die Informationen davon. Und da siehst du schon Version 1.22. Ja, okay, ich habe nicht die neueste genommen, Entschuldigung. Aber so kannst du halt da auch dir die Daten holen und alles inspizieren. Und für mich als Security liegt halt der Schlüssel in Automatisierung, Shift-Left, und packe alles in Policies, weil so bekomme ich mein Wissen transportiert. Was ist meine Aufgabe als Security? Ist, dass ich permanent rumhacke, nein, das macht natürlich Fun, aber mich um neue Angriffspfade kümmere, die aufzeige und dafür eigentlich Gegenmaßnahmen entwickle. Und die Gegenmaßnahmen muss ich irgendwie in Policy, also in Code bringen, wie auch immer. Weil so kriege ich das Wissen zu meinen Engineers oder meinen DevOps oder wie ihr auch immer die nennen wollt, transferiere und sage, ey, das ist mein Security-Standard, bitte so machen. So, jetzt habe ich einen Haufen Gas gegeben und bin zeitiger fertig. Nein, Scherz, geht weiter.
Da hast du noch Präsentationen. Hast du noch was zu Copy-Paste, habe ich doch gesehen.
So, genau.
Außerdem haben wir gesagt, zur Not bringen wir die Zeit mit Tanzen rum.
Ja, ja, aber ich glaube, das wollte ich nicht sehen.
Das hatten wir vorab gesagt.
Genau, das heißt, wenn man jetzt mal aus Security-Sicht das Ganze betrachtet, wie geht ein Security-Typ vor, um seine Infrastruktur zu sichern oder so das allgemeine Security-Vorgehen? Das heißt, als erstes sammelt er immer Daten über die Infrastruktur. Also weil du musst Daten haben, du musst wissen, was läuft, was ist da konfiguriert, wo musst du ansetzen. Darauf machst du eine Risikoevaluation. Also das heißt, wo ist die Misskonfiguration, welche Schwachstellen hast du? Wenn du natürlich so, oder kannst du generelle Fehler entdecken, wie zum Beispiel, wenn alle Maschinen nicht gepatcht sind seit 2 Jahren, dann solltest du sowas wie Patch-Management einführen. Aber wenn du halt siehst, da ist eine Maschine, ist ein Ausreißer, dann kannst du ganz anders damit umgehen. Dann natürlich Gegenmaßnahmen zu treffen, konfigurierbar, nicht, wie auch immer. Dann solltest du immer ein System in place haben, was dir deine Infrastruktur monitort, ob deine Gegenmaßnahmen effektiv sind und ziehen. Weil ich habe oft erlebt, Leute haben was im Ansible geschrieben und dachten, sie haben es konfiguriert. Die Konfiguration ist aber nie auf dem System richtig angekommen. Weil irgendein kleiner Bug war, ein Typo. Also ihr habt das gerade gesehen, ich bin der Typo-Meister. Das geht so schnell, denkst, funktioniert alles, ja, bumm, committed, bumm, fertig. Ne? Und dann natürlich, wenn das Schlimmste oder Schlimm eintrifft, so einen Incident-Response-Plan zu haben. Also das Device, also hinterlegt Bitcoins. Nein, Scherz. Genau, das heißt, es gibt, was ich immer so da draußen gesehen habe, war, es gibt Tools für deine On-Prem-Infrastruktur, es gibt Tools für die Cloud, für Kubernetes und so weiter. Das heißt aber, auch als Security, du hast jetzt unterschiedliche Daten in den verschiedenen Tools. Das heißt, du kriegst niemals eine Gesamtsicht auf deine Infrastruktur. Ich habe euch das versucht klarzumachen mit Cloud Query, Kube Query, OS Query. Okay, das ist alles jetzt OPE-Gelumpe, das kriegst du im Endeffekt in der Datenbank und das kriegst du auch irgendwie miteinander vertüttelt, nicht das Ding. Aber du hast jetzt 3 unterschiedliche Tools zum Beispiel. Somit bekommst du eine fragmentierte Sicht auf deine Infrastruktur. Du kannst sozusagen niemals eine richtige Entscheidung treffen, wenn du nicht die gesamten Daten normalisiert da hast. Das funktioniert nicht. Genau, und was für mich als Security das Wichtigste hier ist, ist, dass ich ein kontinuierliches Monitoring, Security-Monitoring, auch Ops-Monitoring gehört mit dazu, über meine gesamte Infrastruktur. Das fängt schon beim Entwickler lokal auf dem Laptop an, bis in diese ICD, bis in die Produktion. Weil eigentlich will ich die Probleme so, nicht eigentlich, ich will die Probleme eigentlich schon, wenn er jetzt hier seinen Code schreibt, sein Manifest, will ich die hier schon erledigt haben, die Security-Probleme. Und nicht erst hinten, wenn es in der Infrastruktur Boom macht. Dann das Ganze für mich muss Open Source sein, dass viele contributen können und auch das Security-Wissen, was ich auch immer feststelle, die Firma hat gute Security-Leute und die hat gute Security-Leute, die reden aber nicht miteinander. Wir müssen irgendwie als Security es hinbekommen, über Unternehmensgrenzen hinweg unser Security-Wissen auszutauschen. Für mich kann das nur eine Variante von Policy as Code oder Security as Code sein. Weil wenn wir das in Code bekommen und in Repos publishen oder der Welt zur Verfügung, können andere sagen, ey Patrick, das ist Bullshit, die Remediation. Wir machen das so. Super. Somit verbessern wir das Ganze und kriegen es besser, weil wir müssen uns gegen diese Angreifer da draußen wehren. Ich habe im Jahr rund 10 bis 12 Millionen Euro in Lösegeld transferiert. Nur ich. Und ich habe so viel gesehen von so viel. Und ich habe euch vor uns gesagt, dass 80% betroffen waren und 60% von den 80 Lösegeld transferiert haben. Weißt du, wie viel Kohle der Wirtschaft in Deutschland dadurch fehlt? Das ist enorm. Und wir sollten endlich aufhören, nur von in unserem Unternehmen Security zu machen, sondern das übergreifend zu diskutieren. Und das kann für mich nur Policy as Code sein. Also, weil, ja, Code ist Truth, es ist Wahrheit, nichts anderes. Oh, richtig. Das für immer und für ewig da ist, dass Patrick sich vertippt hat. Nein. Genau. Dadurch dieses Ganze bekomme ich jetzt auch Configuration Drifts detektiert. Warum ist das so wichtig? Ich hatte mal einen Angriff oder eine Forensik gemacht. Da haben die Angreifer, das passt jetzt zwar nicht zum Kubernetes, aber in der GPO verändert, den Windows Defender auszuschalten. Das hat kein Schwein mitbekommen. Hättest du jetzt aber ein kontinuierliches Monitoring auf deine Security-Einstellung, hättest du das gesehen. Also, dass diese Konfiguration nach links oder rechts driftet. Und wir haben in der Security immer ein Problem gehabt, oder haben das immer noch, wir sind sehr report-driven. Was bedeutet das? Wir haben, ich will jetzt keine Hersteller, aber du nimmst jetzt zum Beispiel so einen Vulnerability-Scanner wie Tenable, Qualys, Rapid7. Die jagst du los und bekommst einen Report zurück. Hast aber keine Daten. Weil eigentlich, was du willst, sind die Rohdaten. Wir müssen endlich in Data-Driven gehen bei Security. Ich will die Daten der Infrastruktur in irgendeinem Data Lake haben und anhand dieser Daten Fragen stellen. Zum Beispiel Log4j, wo ist Java? Wenn ich das Report-Driven mache, baue ich in Tenable oder irgendwo in Regex ein und hole mir das. Und es ist wirklich passiert bei einem Unternehmen, wo ich war. Habe gesagt, hier, pass auf, wir brauchen erstmal, wo Java ist, Version und so weiter. Ne? Haben gesagt, super, machen wir. Haben den Regex gebaut und haben die Paketliste eingesammelt und haben gepasst, ob da Java drin ist. Dann hatten die das Ergebnis, true, da ist Java drauf. Dann fragte ich, und welche Version? Haben wir vergessen. Okay, was ist passiert? Die Regex angepasst und wieder das Ding losgescheuert. Hätte ich aber von vornherein einfach die Paketlisten eingesammelt, hätte ich die Daten da. Weil manchmal aus Security-Sicht, passiert mir ja auch, du fragst ja, wo ist Java und dann so, ah scheiße, Version. Ja, wir sind alles Menschen, ne? Manchmal ergeben sich Fragen erst aus der Beantwortung der vorhergehenden Frage. Genau, dazu brauchst du irgendwie eine Notification oder irgendwo ein Issue eingestellt. Remediation, ja, continue, bla bla bla. Das war's. Ha!
Oh. Fragen? Fragen? Ja, das ist noch gut erreichbar mit dem Mikro.
Ich bin mal so frei, stell mal zwei Fragen. Nummer eins, wie grenzt du denn das Vorgestellte zu Kyverno ab? Soweit ich weiß, ist es ja auch Policy as Code und müsste in diese Richtung gehen.
Ja, Kyverno, warte. Ich bin gerade so OPE fixiert. Warte. Na, das war aber im Endeffekt auch bloß alles Regex-Zeug. Wenn ich mich recht erinnere, weil ich
dachte, die hatten so ein bisschen hübscher.
Oder? Na, lass uns. Lass mich nachher nochmal reingucken, fix.
Okay.
Entschuldige.
Und das zweite ist eher was Prozessuales. Ist, jetzt einfach zu sagen, hier sind Vulnerabilities drin, ist ja nicht unbedingt ein Problem. Es gibt ja durchaus, also gerade wenn es um Libraries geht, kann man ja durchaus vielleicht in diese Zwickmühle geraten. Die Library zu ersetzen heißt ein riesiger Umbau.
Ja.
Auf der anderen Seite ist die Vulnerability überhaupt auf gar keinem Codepfad, der erreichbar ist in dem konkreten Fall. Das heißt, die Vulnerability ist zwar theoretisch da, praktisch aber überhaupt nicht relevant für das konkrete Produkt. Das heißt, der Reporter oder der Scanner wird immer wieder sagen, hey, da ist was Kritisches, da ist was Kritisches. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber irgendwie vielleicht dem Ding vermitteln, ja, haben wir uns angeguckt, ist für uns nicht kritisch. Ist sowas irgendwie mit vorgesehen oder habt ihr für sowas irgendwie einen schönen Prozess, wie man das managt?
Ja, also Exception Handling, weil ich als Security will immer ganz viel. Das funktioniert aber manchmal nicht, weil bestimmte Security-Einstellungen, wenn ich sie setze, funktioniert die Applikation nicht mehr. Das heißt, du brauchst immer ein Exception Handling dazu. Und das ist auch normal, das ist auch in Ordnung so. Und ja, das gibt's. Also du kannst ja, weil es Policy as Code wieder ist, also wieder Code, kannst du ja auch die Exception in Code dazu bauen.
Okay, cool.
Danke. Und das ist das Wichtige. Und immer Code. Security as Code, Policy as Code.
Wer schreibt, der bleibt.
Richtig. Und keine Dokumente, bitte.
Nee.
Weitere Fragen?
Weitere Fragen. Ich glaube, da besser in den Raum rufen, wir wiederholen es. Und
siehst du in den letzten Jahren durch Kubernetes und andere Abstraktionsebenen mehr Probleme, dass Leute einfach diese Dinge stricken und das System darunter nicht verstehen?
Wieso holst du?
Ja, also weil du nicht verstanden hast als Ostdeutsch, das war ein anderer.
Genau.
Also ich fasse es zusammen, also was ich verstanden habe. Siehst du durch die verschiedenen Abstraktionsschichten von Kubernetes und mehr, weil es ja wahrscheinlich in Kubernetes immer weitere Module etc. reinkommen, mehr Sicherheitsprobleme? Ich denke mal, die Frage ist schon beantwortet, oder?
Du bist saugut. Erstens, Kubernetes wird der Applikationsdeployment-Standard werden. Jeder von uns wird sich damit mehr oder weniger auseinandersetzen müssen in der Zukunft. Meines Erachtens. These. Ich gehe auch von aus, weil ich sehe viele Banken auch dahin shiften und so weiter, die das einfach machen müssen. Weil ihre Margen zu klein werden, müssen einfach 100% automatisieren. Wisst, wie 100% Automatisierung aussieht. Aber Richtung Vollautomatisierung. So. Deswegen wird manchmal gesagt, Kubernetes wird Virtualisierung ablösen. Nichts wird irgendeine Technologie ablösen. Bullshit. Deine Infrastrukturen werden nur komplexer, werden vielschichtiger. Und dadurch entstehen natürlich auch mehr Probleme. Und auf einmal hast du, wenn du unten am Hypervisor ein Problem hast, ist alles, was draufläuft, kaputt. Deine VM, dein Kubernetes, alles. Also die Infrastrukturen werden nur komplexer zu handhaben. Ich bin wahrscheinlich wie ein Prediger, entschuldige. Deswegen kann es für mich nur sein, Security as Code und Policy as Code, dass du für jede Schicht, weil wie mache ich das? Ich gucke mir eine Schicht an, fräse mich da richtig rein, definiere die Policy, so die Security as Code und sage, das ist mein Standard. Und dann gehe ich zur nächsten Schicht. Und dann brauche ich zyklisch plus Updates machen. Aber frag mich bitte nicht nach einem halben Jahr, wie das im Detail war. Deswegen mach es als Policy as Code. Und das verstehen noch nicht viele Security-Leute leider. Die kommen immer mit diesem Papierstab unter dem Arm, krachen dir, puff, solche Papiere hier von BSI, NIST, CIS auf dem Tisch und du sitzt da und denkst so, jo, klar. So sind halt viele Security-Leute noch. Deswegen müssen wir denen helfen, mal zu switchen.
Erstmal noch eine Frage, war in der jo. Mitte? Die Frage ist, nee, war das jetzt eine Frage? Welche Möglichkeit hast du, um die Pots aller Stecker ziehen? Nee, nee.
Das ist auch 100% Security. Ja. Nein, Spaß beiseite, sorry. Genau, also wenn du dir mal anguckst, wenn du es richtig deployst, hast du eigentlich das mit einer CICD-Pipeline. Die deployst eigentlich nicht mehr per Hand. Das heißt, eigentlich stupst du deine Pipeline permanent, also du machst ein Release, in Minor, Major, wie auch immer ihr funktioniert. Und das macht natürlich deine Tests, Security-Tests hoffe ich, und alles andere und deployt es am Ende auch hinten. Vielleicht im Vier-Augen-Prinzip, dass noch einer, dass zwei Leute zustimmen müssen, damit die Pipeline deployen darf. Und somit hat sich eigentlich, also wir zum Beispiel deployen jede Woche. Also maximal eine Woche lebt so ein Pod. Also mit seinen Containern, maximal. Es kann sein, dass wir öfters sogar, also wir deployen meistens 2 bis 3 Mal. Aber einmal die Woche ist Deployment bei uns. Weil dann hast du auch, also das ist jetzt Softwareentwicklung, nicht jeder macht Softwareentwicklung im Unternehmen, manche nehmen auch ein Kubernetes-Cluster und müssen vom Hersteller irgendwas draufbauen, wie SAP oder so, keine Ahnung. Die werden natürlich nicht jede Woche deployen. Das heißt, die müssen halt gucken, dass sie sich eine Pipeline bauen und das so robust machen, dass sie versuchen, alle 2 Wochen spätestens zu deployen. Also ich bin der Meinung aus Security-Sicht, Zeug sollte nicht länger als 2 Wochen. Weil wenn du dir mal anguckst, wie schnell Vulnerabilities reinkommen, das ist Wahnsinn. Das ist exponentiell steigt das momentan. Und ich weiß nicht, wo das noch enden soll eigentlich.
Ja, also ich bin ja auch ganz großer Freund von solchen Tools, die mir dann so eine Liste von grünen A's oder sowas anzeigen, wenn ich mit einer Sache fertig bin. Ich bin aber auch Freund davon, zum Beispiel Container oder Prozesse so weit zu restriktieren, dass die in ihrem eigenen, nicht nur Filesystem, sondern auch Prozess und Netzwerk-Namespace und so weiter sind. Jetzt sagtest du, das ist mitunter schwierig oder ist im Standard mitunter vielleicht nicht so ganz vorgesehen. Die eine Frage geht eben in die Richtung, was habe ich da für Möglichkeiten, wenn ich eben doch der Meinung bin, ich möchte das ja auf diesem technischen Level halt Prozesse und Container voneinander auch auf dem Namespace-Ebene möglichst voneinander trennen, weil ich weiß, die Anwendung müsste das hergeben. Ja. Die andere Frage geht so ein bisschen in diese Policies. Ich habe jetzt prinzipiell in meinem Unternehmen zum Beispiel die Meinung, ich habe da eine Policy, die würde ich hier gerne mit berücksichtigen. Gibt es da auch schon so die Möglichkeiten, solche Custom Corporate Policies eben durchzusetzen?
So, ich habe auch ein paar Policies schon Open Source gemacht, oder wir besser gesagt, entschuldigt. Lass uns mal so eine Kubernetes angucken. Das ist alles Kubelet, das sind Zugriffsrechte, Stateful, da, Deployments. Low Privileged. Also, und zwar, du kannst ja, Wenn du im Manifest kannst du ja definieren, welche Capabilities die haben. Also zum Beispiel UID-Mapping, dass die UID 0 nicht da 0 ist, sondern auf 1001 oder was weiß ich, wie du es gerne möchtest, mappen möchtest. Run is nun, das müsste der sein, glaube. Ah ne, Run is nun, root UID, also es gibt auch diese Möglichkeit, Security Context, das ist aber jetzt was anderes, sorry, die du spezifizieren kannst. Und der Test dazu sieht so aus. Das heißt, du kannst ja auch selber die Tests schreiben. Das heißt, das ist einfach nur eine YAML, Menschen- und Maschinen lesbar. Und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, dieselbe Sprache. Ich spreche eine andere Sprache als ihr. Und dadurch entstehen Zankereien. ja, weil ich rede von Zero Days und so weiter und ihr sitzt da und denkt, ist der jetzt völlig abgehoben oder hat er irgendeinen der Waffel? Und ich denke, habt ihr einen der Waffel, weil ihr nicht mehr folgen könnt. Aber wenn du das halt in Policies gießt, ist das die eindeutige Sprache. Das war Frage 1. Frage 2.
Ja, also die zweite Frage ging jetzt schon in die Richtung. Also wie kann ich sowas dann enforcen, also umsetzen, also custom.
Ja.
Die erste Frage war, kann ich es überhaupt technisch voneinander trennen, die Namespaces bei Kubernetes und Default oder sowas? Weil vorhin nur das gesagt wurde.
Ja, warte, weil du musst trennen, es gibt Kubernetes Namespaces und Kernel Namespaces. Welche meinst du?
Kernel
Namespaces.
Ja.
Wenn du ein Pod deployst, hat der seinen eigenen Kernel-Namespace. Hoffe ich. Boah, lass mich kurz gucken. Also ich glaube, das ist so, wenn du einen neuen Pod kriegst, der, weil Pods scheren sich immer innerhalb des Pods denselben Kernel-Namespace und IPC und so weiter. Wenn du also einen neuen Pod deployst, warte mal, kann ich das danach beantworten? Lass mich noch mal ganz kurz in die Kubernetes-API gucken, in die Spezifikation. Nicht, dass ich gerade Bullshit erzähle.
Haben wir eine weitere Frage? Erst hier und dann wirfst du in den Raum rein.
Okay. Ich denke, viele deiner Angriffsvektoren bröckeln dir weg, wenn die Container nicht privileged sind, richtig? Kannst du bitte mal in die Runde fragen, wie viele Leute hier privileged Container in ihrem Kubernetes-Cluster zulassen?
Keiner. Die Hand runter. Nein. Also es gibt aber Gründe, warum du Privilege Container laufen lassen musst.
Welche?
Kannst du mal, warte mal.
Warte, ich springe dahinter, ja. Ich springe hinter. Ich bin jetzt gerade hier hinten. Das ist jetzt gerade unfair.
Kannst du dich nicht klonen, splitten?
Also du musst in deinen Cluster Privilege Container fahren. Das fängt an beim Monitoring mit dem Node Exporter zum Beispiel, geht weiterhin über das Logging. Auch der will auf
Prometheus?
Prometheus muss nicht.
Prometheus nicht mehr, stimmt.
Nee, nur der Node Exporter, der an die Node-Daten halt ran will. Logging, was an die Log-Dateien ran will von deiner Container Runtime, geht dann weiter über zum Beispiel den GitLab Runner oder sowas, der vielleicht Container bauen will im Cluster. Genau, also von daher bist du irgendwo bei Privilege ziemlich viel. Man sollte es natürlich nicht irgendwie nach außen, also Applikationen, die nach außen verfügbar sind, irgendwie Privilege fahren.
Also für einiges gibt es ein paar Lösungen, da könnte man was ringsrum bauen, dass man das nicht braucht, aber was zum Beispiel definitiv braucht, ist der Kube-Proxy. Weil der konfiguriert dir nämlich das Netzwerk. Wenn du jetzt zum Beispiel so... Korrekt. Wie viele haben die Kube-Proxy im Cluster laufen? Genau. Also, ja und nein.
Aber auch daran...
Achso, okay.
Die hättest du aber auch selber... Aber die hättest du auch selber in die Runde fragen können. Ohne Dritten, aber ich glaube, das ist jetzt... Wirst du rein einfach und wir würden...
Ach du Scheiße. Nein, mach, komm, los, gib das mal durch hier. Wird ja wohl funktionieren.
Bin ich zu hören? Ja. Ich habe eine grundsätzliche Frage oder eigentlich ein Problem grundsätzlich mit Security in der Public Cloud. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Wir sind seit 2 Jahren, nutzen wir Google Kubernetes Engine und haben Schwachstellen-Scanner und versuchen da das Patch-Management zu machen von den Dependencies in der Anwendung und die Docker-Images und so weiter. Und wenn sobald von Kubernetes Engine eine neue Version da ist, die auch hochzuziehen, wenn sie mal da ist. Aber es gibt ja noch Schichten drunter. Auf die haben wir überhaupt keinen Zugriff. Die VMs zum Beispiel oder was weiß ich, was die da drunter laufen haben, ESXi oder keine Ahnung. Damit steht oder fällt doch eigentlich das ganze Gebäude zusammen, ohne dass wir was machen können. Was, wie soll man das sehen? Eigentlich kann man nur rausgehen aus der Public Cloud.
Also erstmal so beantwortet, denkst du hast ein besseres Security-Team als das Zero-Project-Team von Google?
Nee, natürlich nicht, aber auch die sind nicht unfehlbar. Ne?
Richtig, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Aber du greifst auf auch Security-Ressourcen von Google zurück, weil, wir spielen das mal durch, okay? Das ist jetzt nicht gegen dich, entschuldige. Wenn die Google Cloud im unteren Layer gehackt wird, was bedeutet das für Google? Die sind gefickt hoch 3.
Nur, Moment, das hat mir neulich schon jemand gesagt. Und das gilt eigentlich nur dann, wenn das offensichtlich wird, wenn das jemand merkt und wenn das rauskommt. Wenn nicht, dann
Es kommt immer raus. Bei Google. Es kommt immer raus. Also, ich weiß ganz genau, wie ich bei Uber vorgegangen bin. Habe ich von Uber Forensik gemacht? Bin ich Uber-Mitarbeiter? Was bei Continental passiert?
Aber du hast selber gesagt, es kommt nur so viel raus von so viel.
Ja. Hier. Ich bin immer noch gut vernetzt in der ganzen Forensik und Incident Responder-Leuten, weil wir haben uns zum Beispiel auch gegenseitig hin und her gespielt. Die Gruppe, ist die legit? Liefert denen die Krypta aus oder nicht? Und wir haben uns auch manchmal Wissen geschert, nicht manchmal, permanent, weil die so schnell Angriffstools und neue Angriffswege entwickelt haben, wären wir alle alleine gewesen, hätten wir manches nie rausgekriegt. Als aus der Forensik-Sicht. Ja, ich gebe dir recht, aber ich würde, also wenn du 100%ige Sicherheit heißt Strom raus.
Na, oder Cloud on-premise.
Nee.
Nicht?
Weil, also warte mal. Ich zeichne das mal richtig geil. Du hast einen OpenStack-Cluster. Darauf lässt du Kubernetes. Weißt du, wie du OpenStack härtest?
Ich nicht, ne?
Ja, aber genau, ist wieder eine zusätzliche Schicht mit Cloud. Kaufst du dir ja auch, ich sag mal, Security-Wissen für die darunterliegende Schicht ein. Also diese Virtualisierungsschicht zum Beispiel. Oder zum Beispiel Google hat ja sein eigenes Cloud-OS, also COS, was die extrem reduziert haben. Die verwenden nicht wie Azure zum Beispiel Ubuntu 18.04 für ihre Cluster im Übrigen. Also da wird dir schwarz vor Augen. Die benutzen, also AWS benutzt sein Amazon Linux. Ja, du hast jetzt gesehen, da sind Schwachstellen. Aber per Default sind die nicht exposed per SSH zum Beispiel. Also ja, das ist immer eine Risikokalkulation, die du aufbringen musst. Ich würde zum Beispiel sagen, die darunterliegende Schicht, egal ob das bei AWS, GCP oder Azure ist, die tun alles dafür, dass das sicher wird oder sicher ist. Natürlich, also wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler, auch die haben Schwachstellen und auch die strugglen hin und wieder. Aber die sind verdammt schnell, die zu schließen.
Okay, danke.
Also wir selber sind in der Google Cloud. Wir haben selber GKE-Cluster. Aber nichtsdestotrotz musst du trotzdem deinen Ingenieur sagen, wie sie den GKE-Cluster zu deployen haben. Dass nicht alles public ist. Weil wir es ja von zu Hause aus alles erreichen.
Wolltest du noch was zum Kontinente sagen?
Nein. Nein.
Vielleicht unter vier Augen dann draußen, weil ich denke mal, wir haben jetzt...
10 Minuten, weil sollten die anderen noch 10 Minuten zum Aufbau.
Ja, vielleicht wollen ja auch andere den Raum wechseln. Weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist...
Ich auch nicht, wir haben so gut getanzt.
Ja, ich glaube, wir bleiben eh alle jetzt hier, weil jetzt kommt noch Autoscaling in Kubernetes. Ja, denke ich mal...